Herzlich willkommen beim Hundsfälle-Podcast mit Yvonne Navrat
und Mustafa Irmak. In diesem Podcast geht es um Ersthundebesitzer und Besitzerin mit
all ihren Fragen, Themen rund um den neuen Welpen oder Tierschutzhund.
Wir wünschen dir ganz viel Spaß und tolle Erkenntnisse bei dieser Folge.
Bis gleich!
Hallöchen, liebe Hundsfälle-Zuhörer und Zuhörerinnen. Hallo Mustafa, guten Morgen.
Hallo liebe Hundsfälle-Freunde und hallo liebe Yvonne.
Wir haben heute wieder einen Gast dabei. Wir haben heute Gerd Leder im Interview. Gerd, erzähl doch mal kurz was von dir. Wer bist du und was machst du so in deinem Leben?
Was ich so mache?
Ja.
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es manchmal selber nicht.
Ja, okay.
Ich habe eine Hundeschule in Oberschwaben, südlich von Ulm, lebe aber überwiegend mittlerweile als freischaffender Referent rund um den Hund, alte Workshops, Seminare und so weiter. Bin in diese Szene reingerutscht, nach meinem Studium der Geografie, keinen Job gekriegt, Gastronomie gemacht, Hunde waren aber immer da, spielten in meiner Familie keine Hauptrolle, aber es gab eigentlich nur in der Zeit meiner Geburt bis zu meinem 8. Jahr keinen Hund. Als ich 8 war, hieß es, jetzt ist er alt genug, jetzt kann man wieder sich einen Hund anschaffen. Und seitdem war ich nie hundelos. Meine ganze Verwandtschaft hat Hunde. Mein Onkel ist 87, führt deutsche Schäferhunde im Pferdenhundbereich auf Landeswettkämpfen immer noch.
Wow.
Also das ist einfach völlig normal. Und so bin ich da irgendwie reingerutscht. Mein Hobby ist Schafzucht. Ich züchte Schafe und habe eigene Hütehunde ausgebildet und führe die auch im Alltag.
Ja, wie viele Hunde hast du aktuell?
2. Eine 13,5-jährige Hündin und eine junge Tochter von ihr, die ist jetzt 6.
Ah, ja. Ja,
schön. Also ich bin jetzt keiner, der sich dann 10 Hunde hält oder 20, was auch manche machen.
Gibt es
ja.
Das alles? Ja, genau.
Ja, ich habe dich ja damals während meines Karnes-Studiums kennengelernt, obwohl eigentlich vorher. Ich habe, glaube ich, damals mein allererstes Seminar zum Thema Rasse des Hundes gemacht. Was ich damals so toll fand, dass du so echt ein rund gutes Wissen über Rassen der ganzen Welt hast und auch da ganz gut erklären kannst, wozu die Hunde damals auch gezüchtet wurden, welche Aufgaben sie haben. Und das fand ich damals sehr beeindruckend. Ich glaube, ich weiß, ob das noch weiß, wir waren ja damals in Dortmund in der Westfalenhalle, haben ja nebenbei die Zuchtschau uns angeguckt und haben die ganzen Hunde dort vor Ort uns angesehen und haben dann halt dann nebenbei das Seminar Rasse des Hundes gemacht. Und da war ich damals von dir sehr, sehr beeindruckt, was für ein Wissen du hast als Hundetrainer über das Thema Hunderassen. Und finde auch, dass du in Deutschland aktuell derjenige bist, der auch wirklich,
ich glaube, der Experte.
Der Experte. Ja, genau. Ja,
es gibt schon noch ein paar andere.
Ja, aber also so aus unserer Bubble bist du der Experte in unserer Bubble für Rassekunde, und dem stimme ich auch Mustafa voll zu. Also ich hatte ja auch während der Karnes-Ausbildung den Workshop, und also ich liebe ja sowieso Genetik und Rassen, ist auch so voll mein Thema, und ich habe das alles so aufgesaugt. Ich habe auch immer noch die Notizen von dem Workshop damals und gucke da manchmal sogar noch rein. Also es muss ich wirklich gestehen, jetzt so 13 Jahre später, dass ich da mir immer noch manchmal Sachen anschaue. Und also ich weiß noch, ich bin gar nicht hinterhergekommen mit dem Mitschreiben, und das war so toll. Und deshalb haben wir dich ja heute auch eingeladen, weil wir dich heute auch gerne als Rassekundler interviewen möchten, dass du vielleicht unseren Zuhörern auch nochmal so ein paar Gedankenanstöße geben kannst zu unseren beiden Protagonisten, die wir ja haben. Genau, wir haben ja einmal die Erna als Labradorhündin und im zweiten Teil ja auch noch den Rodi als rumänischen Tierschutzhund. Mustafa, wie geht's denn der Erna?
Ach, momentan ganz gut, und deswegen wäre auch heute das Thema Labrador, weil die Lena hat mich gefragt, ist es denn normal, dass mein junger Hund, weil ich lese in jeder Rassebeschreibung, dass der Labrador sehr lieb ist, dass er Familienhund sein soll und dass man ihn sehr gut erziehen kann, leicht erziehen kann. Also eigentlich rundum ein Hund, der sehr einfach zu erziehen ist. Und sie hat das Gefühl, dass es momentan nicht so ist. Und deswegen wollen wir heute mal über den Labrador früher sprechen und über den Labrador heute. Und dich einmal mal fragen, lieber Gerd, ja, siehst du das auch so? Ist das wirklich so ein Thema? Also haben sich die Rassen heutzutage anders gestaltet oder verändert? Gibt es da einen Grund dafür, warum jetzt der Labrador heute anders ist als wieder früher? Und genau, da wollen wir heute so ein bisschen dran arbeiten. Aber bevor wir das Thema angehen, hätte ich aber auch noch eine persönliche Frage an dich, lieber Gerd. Die fragen wir jeden Gast hier, weil er das sehr interessiert. Und zwar, wenn heute eine Wunschfee dir 3 wählbare Wünsche dir zukommen lassen würde, welche 3 Wünsche würdest du dir für die Hundewelt wünschen? Oder auch, was wäre für dich wichtig für die Hundewelt? Also was sollte ab jetzt oder könnte anders sein in der heutigen Hundewelt?
Eine Zucht, die Schwerpunkte auf Langlebigkeit und Gesundheit legt. Und dabei gerne auch kleine Abstriche und da kleine Abstriche im Phänotyp in Kauf nimmt. Es kann nicht sein, dass ein Hund wegen einem Fleck an falschem Platz oder einem leicht eingeknickten Ohr aus der Zucht fliegt, obwohl er kerngesund ist, seine Vorfahren uralt werden und er selber einen super Charakter hat. Also dass in der Zucht auf sowas mehr Wert gelegt wird.
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dass nicht nur nach äußerem Erscheinungsbild gezüchtet wird und alle anderen Faktoren so ein bisschen außer Acht gelassen werden. Das nimmt auch Formen an, die nicht mehr, also kaum noch tragbar sind eigentlich. Ja. Ne? Also wo wir auch schon viel Thema Qualzucht ja auch im tierschutzrelevanten Bereich auch unterwegs sind. Also ein toller Wunsch.
Zweiter Wunsch, dass die Leute sich über die Eigenschaften der Hunderassen informieren sollen, bevor sie sich anschaffen und dabei auch die eigene Selbstwahrnehmung in den Vordergrund stellen und dass es solche Geschichten nicht mehr gibt, dass man sich eigentlich einen tollen Hund seiner Rasse holt, der aber von seinen rassetypischen Eigenschaften überhaupt nicht in das Leben der jeweiligen Person oder der jeweiligen Familie passt. Ja, das ist einfach, es gibt einfach so Kombinationen, die einfach nicht passen. Und da kann man dann als Hundetrainer nur die Symptome so ein bisschen glätten, wie mit so einem Hobel, so ein klein bisschen glatt machen, aber die Ursachen nicht beseitigen. Also ganz selten kann man dann sagen, Besitzerwechsel. Das wäre also, dass sich die Leute besser informieren, was hole ich mir da ins Haus, mit welchen Eigenschaften muss ich rechnen. Das heißt nicht, dass alle Exemplare einer Rasse dieselbe Eigenschaften haben. Aber falls Probleme auftreten, treten sie bei vielen Rassen ähnlich auf.
Ja.
Da weiß man dann einfach, ganz kleines Beispiel, der Appenzeller gezüchtet, um einsame Sennereien zu bewachen mit jungen Frauen, die da alleine das Vieh managen, dass denen nichts passiert, wollten die einen misstrauischen territorialen Kläffer. Das haben die Schweizer mit äußerster Sorgfalt durchgezüchtet, das war erwünscht. Kein Jagdtrieb, aber territorial und viel bellen. Wenn ich mir jetzt aber...
Ja, und sehr viel Misstrauen gegenüber Fremden.
Ja, Misstrauen gegenüber Fremden, klar. Und wenn ich mir jetzt so einen Hund hole in eine Eigentumswohnung, wo über mir, neben mir und im Treppenhaus überall Leute sind, ist es vielleicht nicht die ideale Kombination und dann soll der Hundetrainer diesem Hund das Bellen abgewöhnen. So zum Beispiel.
Ja, genau.
Der dritte Wunsch bei der Hundeerziehung, Methoden, die offensichtlich keinen Wert haben und nicht funktionieren, etwas variabel gestalten und etwas erfolgsorientierter arbeiten. Das heißt, was bei einem Hund und einem bestimmten Menschen funktioniert, kann man nicht verallgemeinern. Da muss man variabler bleiben. Ich habe hier selber 2 Hunde derselben Rasse, Mutter und Tochter. Ja. Und ich muss beide völlig unterschiedlich behandeln. Die Mutter ist ein bisschen dumm, aber super lieb und sensibel. Die Tochter ist hochintelligent, unsensibel, aber kooperativ, aber etwas grob gestrickter. Ich muss beiden Hunden, um ihnen gerecht zu werden, ich muss völlig anders. Und diese Individualität und auch in der Hundeszene, diese ideologiefreie Erziehung würde ich bevorzugen.
Ja, also es ist so Methodenfreiheit eigentlich auch. Ja, ne? Ja. So eher, also es gibt nicht die Methode, es gibt nicht den einen Ansatz. Es ist also zu plakativ und zu schwarz-weiß gedacht, weil jeder Hund ist einfach ein Individuum.
Ja, und auch der Mensch dazu.
Individuell betrachtet.
Wenn ich einen Hund habe, der ein bisschen grobmotorisch ist, in den Händen von einem ganz feinen Menschen, der sich 1000 Gedanken macht, bevor er was aus dem Bauch rausmacht. Ja, das sind ja auch so Sachen. Ja.
Ja, die das dann manchmal nicht ganz so einfach machen, auch für uns Hundetrainer dann.
Ja, genau.
Ja, das ist wirklich so. Und auch das mit die Eigenschaften der Rassen kennen, ich glaube schon, dass viele Hundehalter sich heutzutage informieren. Aber die Frage ist, wo sie sich informieren und wie sie sich informieren. Es gibt 1000 YouTube-Videos, es gibt Social Media, es gibt Google-Beiträge und das steht dann immer überall, ja, der perfekte Familienhund oder total lieb. Also wenn gerade so Züchter, die schwärmen ja auch für ihre Rasse und haben vielleicht, ihre Hunde sind total lieb, aber das kann man dann auch nicht verallgemeinern. Und die Passung, das muss halt passen zwischen diesem Hund und auch dem bestimmten Menschen. Ne? Das ist eben, da wird dann leider nicht drauf geachtet. Und ich finde auch, es ist zu einfach, sich einen Hund anzuschaffen auch. Ne? Ja, also man kann sich überall holen.
Man kann sich schon informieren. Ja. Wenn man mal aus dieser deutschen Hundezüchterblase rausgeht und sich über die entsprechende Rasse im Ursprungsland informiert, man kann heute mit Google-Übersetzer auch fremde Sprachen, und dann steht da auf einmal über dieselbe Rasse in englischer Sprache Territorial Protective.
Ja.
Okay.
Ja, ja, genau. Ja, ja, und bellfreudig, was heißt eigentlich bellfreudig? Das lesen auch immer wieder die Leute. Also es ist so meine Erfahrung, dass dann sagt, ich habe das gelesen, dass der Hund bellfreudig ist. Dann verdenken die, dann bellt der halt mal. Nee, bellfreudig heißt eben, es könnte halt ein Hund sein, der also sehr, sehr viel bellt. Mhm. Ne? Und diese Sachen da, und das meinst du wahrscheinlich auch mit Wahrnehmung, ne? Also die eigene Wahrnehmung und auch so ein bisschen, wenn die Leute sich auf eine Rasse einschießen nach optischen Merkmalen, dann sind die ja auch häufig so ein bisschen verblendet. Ein bisschen rosa-rote Brille und interpretieren dann auch unter Umständen falsch. Und dafür sind wir Hundetrainer ja auch da. Ich meine, man kann uns ja auch fragen. Und es ist so erstaunlich, dass zum Beispiel so Beratung vorm Welpenkauf selten stattfindet. Mhm. Also es ist einfach, es macht keiner. Das hatte ich jetzt in 13 Jahren vielleicht dreimal oder so.
Ja,
das
kommt ungefähr hin, bei mir auch.
Es gibt die Möglichkeit. Also ihr könnt uns fragen.
Ja.
Das Beste ist, wenn die Beratung stattfindet und die Leute einen auch bezahlen. Man kommt dahin, schaut sich die Wohnverhältnisse an, schaut sich die Leute an, macht dann Vorschläge und in der Wirklichkeit hatten sie schon längst was vor, haben eine ganz bestimmte Rasse im Auge und ich schlage denen so, sagen wir mal, was weiß ich, einen Cocker Spaniel oder einen Kleinpudel vor und die sagen, und was hältst du eigentlich vom Cane Corso?
Ja, genau, so diese ganz paradoxen Sachen.
Ja, dann sage ich, du hast eine kaputte Hüfte, du bist 69 Jahre alt. Deine Frau ist zierlich und hat wenig körperliche Kraft. Ich halte in Cane Corso für deine Wohnverhältnisse nicht für angemessen. Ein halbes Jahr später haben sie einen. Und ich habe denen einen Lippert, einen Pudel oder einen Cockerspaniel empfohlen oder was weiß ich. Es gibt ja so viele kleinere, unproblematische. Und genau das, sowas erlebe ich täglich. Beratung findet eigentlich, das wird nicht wahrgenommen, das nutzt man nicht.
Ja, schade. Aber wir hoffen natürlich, dass wir jetzt heute hier ein bisschen opener schaffen können, dass ihr euch auch vielleicht einfach über euren eigenen Hund, den ihr jetzt schon zu Hause habt, liebe Zuhörer und Zuhörer, mal Gedanken macht, einfach mal informiert, mal hinter den Kulissen schaut, wofür wurde euer Hund gezüchtet, aus welchem Land kommt er, aus welcher Region, wie sind dort die Beschaffenheiten der Region auch, was sind so, was war der ursprüngliche Arbeitseinsatz und so. Also ich finde, für mich ist das immer bei meinen Hunden, ich habe ja jetzt auch immer nur Second-Hand-Hunde, Tierschutzhunde, das also einfach mich mit diesen Rassen, mit den genetischen Komponenten auseinanderzusetzen, schafft ja auch sehr viel Klarheit. Klarheit darüber, was ist überhaupt möglich, auch erziehungstechnisch möglich und was muss ich vielleicht einfach annehmen und akzeptieren an dem Hund. Beispiel Harzer Fuchs, ne? Also da komme ich auch mal schnell an meine Grenzen.
Das ist ein Punkt, der immer nicht berücksichtigt wird. Wie ticken die Menschen, die diese Rassen gezüchtet haben ursprünglich?
Genau.
Nicht nur das Land.
Ja.
Und der Harzer Fuchs ist ein einfach zu führender Hund, der keine Leine braucht und nicht aggressiv reagiert. Der wird aber ganz typisch in den Händen von Hundetrainern und Hundetrainerinnen sich meistens nicht besonders toll entwickeln, weil die wenigsten Leute mit ihm so umgehen wie ein Schäfer aus Ostdeutschland. Und dann funktioniert dieser Hund. Super. Der ist menschenfreundlich, der ist menschbezogen, der braucht nie eine Leine.
Ja, ist so. Ja, genau.
Und das sind dann, warum orientiert man sich nicht an den Leuten, die mit diesen Hunden zurechtkommen? Mhm. Ich schaue immer, wie machen die das und warum klappt das bei denen? Und dann orientiere ich mich an denen. Und wenn das nicht so nett ist und man mit diesem Hund etwas gröber umgehen muss, dann muss ich halt sagen, aber das kann ich nicht leisten, emotional. Dann ist das auch keine Rasse für mich.
Ja.
Nee.
Ja, genau.
Weil der Hund selber wird sich nicht ändern.
Nee, genau. Und das sagen wir ja auch bei den Tierschutzhunden. Mhm. Also ich empfehle auch immer, Rumänien zum Beispiel ist ja ein großes Land. Schau mal, wo, aus welcher Region kommt dein Hund? Wie leben die Menschen dort vor Ort? Welche Viehhaltung ist da aktuell? Oder ist eher Jagd ein Thema? Mhm. Also sind die Menschen da eher jagdlich unterwegs? Also genau, den Menschen sich auch anschauen. Wie sind die Lebensverhältnisse? Wie wird vor Ort mit den Hunden gelebt? Wie werden die eben dann auch praktisch weitergezüchtet oder verpaart? Mhm. Was ist den Menschen wichtig vor Ort, warum dann bestimmte Hunde eben auch bestimmte Eigenschaften haben. Ja, toller Hinweis, Gerd, echt gut. Mhm. Genau. Und Labrador, sag mal, ja, also unsere Erna wird ja immer, oder der Labrador generell wird ja immer so als der Familienhund betitelt. Ist das wirklich so? Kann man das wirklich so sagen? Oder hat sich der Labrador einfach über die letzten 10, 20, 30 Jahre von seiner ursprünglichen Verwendung, ursprünglichen Zucht her stark verändert?
Hat sich sehr stark verändert. Eine Hunderasse kann in ihren ursprünglichen Eigenschaften nur erhalten werden, wenn alle Faktoren, die zum Entstehen der Rasse geführt haben, exakt beibehalten werden. In dem Moment, wo du irgendeinen Faktor, irgendeine Schraube veränderst, wird jede Rasse nach ein paar Generationen darauf reagieren. Bei manchen ist es das äußere Erscheinungsbild, bei vielen ist es dann aber auch, sind es aber auch rassetypische Eigenschaften. Und gerade der Labrador ist eigentlich ein Produkt britischer Denkweise der Jäger. Ursprünglich kommt dieser Hund wohl von der neufundländischen Küste und war ein Universalgebrauchshund für die Leute am Meer. Der hieß St. John's Dog und hat auch diesen, der ist, dieser St. John's Dog ist der, auch gleichzeitig der Vorfahre des Neufundländers. Es war einfach ein Gebrauchshund, der Sachen aus dem Wasser holt, der bei der Jagd hilft, und zwar Tiere apportiert aus Gelände, wo man als Mensch nicht gern reingeht, sprich Nordatlantik im Winter. Mhm. Verfeinert wurde diese Rasse in England, also Großbritannien, und da muss man einfach auch die Denkweise eines britischen Jägers mit einbeziehen. Der wollte nämlich keinen Universaljagdhund wie der deutsche Jäger, sondern der wollte Spezialisten. Und der Labrador und die anderen britischen Retrieverrassen sollten im Herbst bei der Geflügeljagd helfen. Und zwar sollte dieser Hund nicht aktiv jagen, sondern er ist für die Arbeit nach dem Schuss. Das heißt, der Hund kommt mit zur Jagd, legt sich hin und hält die Fresse, auf Deutsch gesagt, und ist entspannt und ruhig. Und dann wird geschossen auf Enten, Rebhühner, Fasanen, wie auch immer. Und danach schickt man die Hunde los, diese toten Vögel zu suchen mit feiner Nase, im Gestrüpp, im Schilf, aber auch im Wasser, im Sumpf, zwischen den Dornen, und sie dann möglichst unbeschadet dem Hundeführer zu bringen. Jetzt ist es aber so, dass der Brite sehr früh die Jagd reglementiert hat. Das interessante britische Wort für Wild und für Spiel ist dasselbe, Game. Und er hat Spielregeln erfunden. Man jagt kein Geflügel im Frühling, wenn es brütet. Und nicht im Sommer, wenn es Junge hat. Und nicht im strengsten Winter, wenn es Not leidet, sondern im Herbst. Und der Retriever war den Rest des Jahres arbeitslos und sollte in der Zeit keinen Ärger machen und in den Familienleben gerne auch nicht bei dem meist adeligen Jagdherren, sondern bei irgendwelchen Angestellten. Und da war der das ganze Jahr über ein unproblematischer Hund, der keinerlei Aggressionen zu Artgenossen zeigen soll auf den Gesellschaftsjagden. Einmal erlerntes bis zum nächsten Jahr beibehält, also hochintelligent, kooperativ, robust gegen Wettereinflüsse und mit einer angeborenen oder angezüchteten Vorliebe, Sachen im Maul herumzutragen. Auch nicht fressbare Sachen. Man hat dann einen englischen Ausdruck dafür, will to please, also der Hund hat von sich aus Spaß daran, mit Menschen zu kooperieren. Das Gegenteil zum Beispiel wäre jetzt für mich der Chow Chow.
Ja.
Der findet es komisch, mit irgendjemandem zu kooperieren. Der findet sich schon selber komisch. Der mag sich selber nicht mal leiden. Und dann nicht auch noch irgendwelche sozialen Krempel. Und dieses auch mit den Menschen zu kooperieren, war natürlich für den Labrador ganz, ganz wichtig. Es ist ja auch anstrengend, im kalten Wasser rumzuschwimmen und gleichzeitig noch eine Ente zu suchen, die man gar nicht vielleicht sieht. Das kannst du nicht nur über Motivation, mach mal. Das muss dem Hund schon von sich aus Spaß machen. Und das war ganz wichtig. Was auch wichtig war, diese Jagd im Herbst, im kalten Wasser und im Gestrüpp kostet Kraft. Nach so einem Wochenende haben die Hunde ein paar Kilo verloren. Das heißt, diese Hunde sollten kritiklos und gierig sich bis zum nächsten Wochenende wieder das anfressen.
Vollfressen.
Das betrifft alle Hunde, die in Kälte, Nässe und Sumpf arbeiten. In Großbritannien, ja. Cocker Spaniels, aber auch Beagles und eben auch die Retriever-Rassen. Was man sich zunutze machen kann, das heißt, die Hunde sind futtermotiviert. Du kannst Futter wunderbar einsetzen als eine Belohnung. Das war die ursprüngliche Verwendung des Labradors und der anderen Retriever.
Ja, ist also super interessant, wenn man sich dann heute die Labradore anschaut, schon auch ein bisschen echt weggekommen.
Naja, die Leute haben festgestellt, wenn der Hund eh schon bloß im Herbst arbeitet und den Rest so ein toller Familienhund ist, der auch lernbegierig ist, anpassungsfähig, kann man ihn doch rein als Familienhund halten oder ihm auch andere Aufgaben geben. Und das hat ja auch jahrelang funktioniert. Ich bin jetzt ja schon ein ziemlich älterer Mensch, leider. Aber ich beschäftige mich, seit ich mich erinnern kann, mit Tieren, also nicht nur Hunderassen, auch andere. Aber das steht jetzt hier nicht zur Debatte. Also Fische, Vögel, Hühner, Enten, Gänse, Schweine, Ziegen, Schafe und so Zeug. Und der Labrador war für mich existent, aber nicht präsent in Deutschland. In meiner Jugend gab es hier keine Labradore. Die waren, ich wusste, es gibt die. Und vereinzelt hat irgendein, hier bei uns im Nachbardorf, da ist das große Grundstück der Familie von Stauffenberg. Und da hat man ab und zu, die haben auch immer Kontakte, diese Adeligen, auch mit Großbritannien und so weiter. Und dann hat man ab und zu mal einen Labrador gesehen, in den 60ern und 70ern. Aber das war was ganz, ganz Seltenes. Und irgendwann kam diese Idee des Hundes, der sich quasi so an die Familie anpasst, dem man Aggression weggezüchtet hat. Die kam dann und dann kamen diese Hunde wie so eine Welle über Deutschland und Mitteleuropa.
Ja. Ich finde so ab den 90er Jahre fing das, glaube ich, an, ne? 90er Jahre?
So ab 80er, Mitte der 80er, 90er, also noch gar nicht so lange her. Und das geht jetzt so weit, dass auch Leute, die keine Hunde kennen, den Labrador auf dem Schirm haben. Also Leute, die gar keinen Bezug zum Hund haben. Aber wenn man die fragt, was ist ein Labrador, dann wissen alle, dass das eine Hunderasse ist. So bekannt ist der. Es ist wie wenn man über Uhu spricht und eigentlich Klebstoff meint. Das ist ein Marken. Oder ein Klebefilm, der heißt halt Tesa. Und ein Hund mit Schlappohren und kurzhaarig wird dann automatisch zum Labrador-Mischling, unabhängig davon, ob da ein Labrador drin ist, weil der Labrador so bekannt wurde. Und dieser plötzliche Bekanntheitsgrad in Verbindung mit Modewerden hat noch bis jetzt jeder Rasse geschadet.
Und ich finde ganz besonders den Labrador, weil ich finde, dass, also wenn ich meine Welpengruppen jetzt aktuell angucke, der Labrador ist eigentlich am meisten vertreten bei uns. Und das schon seit Jahren. Also wir haben jetzt keine Welpengruppe gehabt, wo kein Labrador drin war. Die sind überall vertreten. Also aktuell
Welpengruppe auch, glaube ich, 5 oder 6 Labis. Eine Welpengruppe ohne Aussies und ohne Labradore ist nicht denkbar.
Nee. Ja, stimmt. Ich. Also Aussies ist der zweite und danach kommen die Doodles.
Ja, genau. Genau, jetzt kommen die Doodles. Das heißt, die Doodles werden so langsam oder die versuchen jetzt den Golden Retriever und den Labrador abzulösen. Also merke ich jetzt auch seit 2-3 Jahren, dass es immer vermehrt wird, ne? Dass die Doodles jetzt hier verstärkt beliebter hier auch in unserem Umkreis hier werden. Ne? Was mich jetzt auf jeden Fall interessieren würde, ist, lieber Gerd, das Thema der Hundeerziehung beim Labrador. Also das heißt, wie ist die Erziehung eines Labradors heutzutage? Also gibt es da Veränderung? Und wie kann man da am besten mit umgehen? Also wir haben ja gerade über die Lena gesprochen. Die Lena hat ja das Problem, dass die Erna überall und nirgends ist, sehr unruhig, gerne Vögel jagt. Du hast ja vorhin ja gesagt, früher war die Aufgabe nur, das erlegte Tier wieder zurückzubringen und nicht jagen zu gehen. Das ist ja eigentlich nicht der Ursprungsaufgabe eines Labradors gewesen. Wie ist das aktuell so in der Hundeerziehung mit dem Labrador? Also siehst du da auch Probleme? Sagst du, okay, nee, ist eigentlich ein ganz gut erziehbarer Hund? Und was siehst du da
so? Nee, es ist so, dass durch diese Massenzucht, es gibt viele Labradore, die haben eben diesen Will to Please, was auch immer das früher gewesen sein soll. Also ich würde das nicht so ausdrücken, aber ich würde sagen, die Kooperationsbereitschaft mit dem Menschen hat bei vielen Zuchtlinien einfach abgenommen. Manche Labradore, gerade aus Showlinien, die sind richtig stumpf, die merken nicht mehr viel. Die meisten sind immer noch freundlich, aber sie reagieren wenig auf hemmende Sachen, weder bei Artgenossen noch bei Menschen, und rumpeln da einfach völlig arglos, grobmotorisch überall rein. und wundern sich dann, dass sie nicht akzeptiert werden, wobei sie manchmal nicht mal das merken. Die sind dann relativ stumpf, futterorientiert, hypersexuell und entsprechen nicht mehr einem einfach zu erziehenden Familienhund. Was man aber bei einem Retriever wunderbar einarbeiten kann, was kaum noch gemacht wird, das wichtigste Kommando eines jeden Jagdhundes, außer beim Windhund und beim Terrier, war ein zuverlässiges Stopp, nicht mal der Rückruf, sondern ein zuverlässiges Stopp in Verbindung mit sich hinlegen. Das war bei der Jagd wichtig. Wenn da, scheiße, da schießt ja immer noch so ein Trottel, dann befehle ich schnell meinem Hund, leg dich sofort hin, egal wo du bist. Das war wichtig. Das passiert immer wieder mal, dass vielleicht doch noch ein Schuss fällt und so weiter. Oder dass man schickt den Hund eine Ente abortieren und die fliegt auf die andere Seite von der Straße und der Hund läuft los. Zack, Stopp. Und dieses Stopp-Kommando bieten diese Retriever eigentlich an. Und das muss man nicht mit einer langen Schleppleine in Verbindung mit einem Stachelhalsband einarbeiten, wie das bei uns früher mit Deutsch-Drahthaar und Deutsch-Kurzhaar gemacht wurde. Der Labrador bietet das ja auch an, dass man das schon als Welpe spielerisch herstellen kann, ihn mal kurz warten lassen in der Liegeposition, dann gibst du ihm was zu fressen dafür und dann fressen hat einen hohen Stellenwert, dann kann man dieses Stoppkommando super einarbeiten und das wird heute kaum noch gemacht.
Das stimmt, ja.
Ich brauche 3 Sachen für meinen Hund, damit er ein reibungsloser Familienhund ist. Ein Stoppkommando, das heißt, hör auf mit dem, was du tust und zwar sofort. Komm her zu mir. Und dann kann man noch als drittes an einer ordentlichen Leinenführigkeit arbeiten. Und dann hast du eigentlich alles. Was lernen die Leute heute in den Hundeschulen, ihren Hunden Tricks beizubringen? Die können alle die tollsten Tricks und sind aber im Alltag nicht mehr abrufbar, wenn sie einen Artgenossen sehen.
Nicht erzogen.
Und gerade der Labrador, der ist ja jetzt kein böser Hund, der da hinrennt und sich da Fleischstücke aus dem anderen Hund rausreißt, aber er rennt hin. Und das kann man gerade den Retrievern sagen, nee, du rennst jetzt da nicht hin.
Ja.
Und das wird aber nicht mehr unterrichtet, weil natürlich musst du das Kommando, wenn er es mal begriffen hat, irgendwann mal kommt der Konflikt und dann muss man es irgendwie durchsetzen.
Und das Durchsetzen, ja.
Dieses Durchsetzen ist nicht mehr modern und ich sehe heute den Labrador doch auch verstärkt eher an der Leine, gerne in Bund und Biotan. Lassen doch mal los. Ja, das geht jetzt nicht. Ja, warum nicht? Hier ist offenes Feld, keine Leinenpflicht. Ja, dann läuft der mir irgendwo hin. Okay. So erlebe ich momentan den Labrador.
Das stimmt. Ja, genau so. Also es hat sich schon, ich hatte ja selbst auch einen Labrador 13,5 Jahre lang und finde es interessant, wie sich das jetzt schon in den letzten 10, 15 Jahren auch verändert hat. Also dass die Labbys nicht mehr zur Ruhe kommen können. Also wirklich auch echt so teilweise sehr hyperaktiv sind.
Liegt auch ein bisschen an der Zucht, weil man diese sogenannte Steadiness, also diese absolute Ruhe, solange man arbeitet und schießt, oder auch, weißt du, Gänse sind extrem misstrauisch. Wenn du da am Ufer mit einem zappeligen Hund stehst, hast du so einen Schirm, so mit Tarn, Zelt. Und wenn da der Hund die ganze Zeit rumquietscht und rumzappelt, dann landet da keine Gans. Dann sagt die hier nicht. Und auf diese Steadiness wird ja nicht mehr geachtet bei der Zucht.
Genau, das ist das Problem, wenn dann nur nach Äußerlichkeiten gezüchtet wird. Ja, genau. Ja, genau. Die Steadiness, also das merke ich auch, die ist nicht mehr da.
Gibt es denn diese Familienzucht oder Showlinie, hieß es ja immer früher, und einmal diese Arbeitslinie? Also gibt es die wirklich? Also kann man die da so unterscheiden? Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Wahrscheinlich das Aussehen, ne?
Die Schaulinien werden immer schwerfälliger. Die musst du sogar auf der Ausstellung mit leichtem Übergewicht präsentieren. Das nennt sich dann Substanz. Das führt sich so weit, dass man einen schlanken, durchtrainierten Labrador als unterernährt betrachtet. Du musst den mit leichter Speckschicht präsentieren. Begründung, weil er ja ein Wasserhund ist und im Nordatlantik ist es kalt. Dass diese Schauhunde nie schwimmen und schon gar nicht im Nordatlantik, spielt keine Rolle. Und der Ausstellungsring wird auch nicht geflutet, meines Wissens nach.
Nein.
Und die Arbeitslinien, da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen echter Arbeit und zwischen Sport. Für einen Sport brauche ich eigentlich nur Punkte auf dem Wettkampf. Und da ist es scheißegal, ob der im Alltag quietscht und zappelig ist. Der soll da extrem, extrem schnell rausrasen, diesen Dummy suchen, den dann zurückbringen. Und da findest du dann auch in diesen Sportlinien, das betrifft auch andere Rassen, nicht mehr diese gelassenen Arbeitshunde, sondern die stehen dann ständig in so einer Erwartungshaltung, in so einem Appetenz, in so einer Appetenzschleife und immer unter Körperspannung.
Dann geht's los.
Das will man ja auch nicht.
Los. Nein.
Und wenn ich so einen richtigen Arbeitshund hole, wenn der keine Arbeit hat, dann entspannt er sich und spart Energie. Und wenn es dann zum Arbeiten kommt, ist er zuverlässig, aber meistens nicht so spektakulär wie der Sporthund.
Ja, ja.
Interessant. Ich würde mir wenn ich mir einen Labrador kaufen müsste, würde ich, weil es dauert ja 10 bis 14 Jahre, wo man mit so einem Hund zusammenlebt, und da würde ich mir echt die Arbeit machen und nach gründlicher Recherche nach Großbritannien fliegen oder fahren. Und mir bei einem, nicht bei einem Hundesportler, sondern bei einem Berufsjäger einen Hund holen.
Ja.
Und da würde ich mir die Elterntiere anschauen, die Verwandtschaft. Und wenn die freundlich sind, aber nicht überdreht, gesund und fit, dann würde ich mir da einen Hund holen. Das kostet auch nicht viel mehr, als sich hier einen Hund holen, wo man anschließend dann noch Hunderte oder Tausende von Euro für den Hundetrainer ausgeben muss, um ihn halbwegs in die Spur zu kriegen. Also das würde ich dann empfehlen.
Auch gesundheitlich, Also sind ja auch eine sehr angeschlagene Rasse, gesundheitlich aufgrund der Überzüchtung ja auch. Und also von meinem Labrador hätte ich mir auf jeden Fall auch einen Kleinwagen kaufen können. Das ist ein sehr teurer Hund gewesen, der teuerste, den ich bislang hatte. Aufgrund dieser krassen Überzüchtung einfach auch. Ne? Der hatte sehr, sehr viele gesundheitliche Probleme.
Das ist richtig. Ja. Die waren früher nicht da. Das waren früher sehr robuste Hunde. Und diese Selektion findet ja auch nicht mehr statt, dass man Hunde, die einfach gesundheitlich beeinträchtigt sind und empfindlich sind, dass man die aus der Zucht ausschließt. Man muss die ja nicht töten. Es reicht doch, wenn man nicht mehr weiterzüchtet.
Genau, eben. Und heutzutage merke ich auch, dass der silberne Labrador auch viel mehr jetzt in Mode gekommen ist. Ja, genau, ist ja keiner.
Generell die unterschiedlichen Farben. Genau, ich meine, es gibt die in Charcoal, es gibt die in Braun, blond, schwarz war der ursprüngliche Labrador.
Blond, schwarz und braun. Braun war auch zugelassen. Und dann gab es
auch zugelassen,
auch schon schwarze gesehen mit gelben Pfoten.
Ja, also es gibt doch jetzt auch diese Leopolds-Labradore, glaube ich, die richtig bunt sind. Ne?
Ja.
Die richtig, so Tigerfarben.
Der schwarz-gelbe, da lacht dir aus jedem Winkel der Rottweiler entgegen. Der silberne, da ist der Weimaraner eingekreuzt.
Ja.
Und bei den bunten.
Der Aussie hier, irgendwas, ne?
Angeblich haben sie Aussies eingekreuzt. Ich vermute, sie haben Catahoulas genommen.
Das könnte, weil die von Anatomie her ähnlich sind, vom Aufbau. Ich glaube auch Catahoulas, also auch so vom Kopf her, erinnern die mich auch sehr an Catahoulas. Ja.
Das ist natürlich dann ein völlig anderer Hundetyp. Der Weimaraner ist
wie A und B-Seite.
Ja. Der Silberne auf jeden Fall. Ich finde das nicht der typische. Genau, da habe ich mehr die Aggressionsproblematiken, wie ich finde Futteraggression häufig da. Misstrauisch gegenüber fremden Menschen. Artgenossenaggression. Also ich finde, die sind richtig aktuell, wenn ich das bei mir in der Hundeschule angucke, die haben alle ihre Themen. Ne? Und das sind nicht mehr der Ursprung, den Labrador. Aber warum dann auch der Weimaraner? Hat das ja in seiner Genetik diese Eigenschaften, die hat er einfach an seinem, ne? Obwohl ja viele Züchter immer noch das irgendwie...
Bis in die 70er war der Weimaraner auch als Wach- und Schutzhund geführt worden. Da wurde man zumindest von den Deckrüden, wollte man, dass man auf einem Schäferhundeplatz oder Rottweiler- oder Dobermannplatz eine Schutzhundprüfung absolviert, um diese Mannschärfe in der Genetik zu behalten, wozu auch immer. Und wenn du die mit Labradoren kreuzt, ein etwas distanzloser, grobmotorischer, aber menschenfreundlicher Hund mit einem sehr wachsamen Hund, der auch durchaus erwünschte Aggressionen zeigt, auch Menschen gegenüber, das kann sich natürlich alles neu kombinieren und das macht die Sache schwierig. Der Catahoula ist ein selbstständiger Jäger, der über weite Distanzen Wild verfolgt und es dann auf Bäume jagt oder Wildschweine stellt, da auch reinhackt mit sehr feiner Nase. Das sind alles tolle Hunde. Nur in Kombination mit dem Labrador, was soll das bringen?
Ja.
Das überfordert dann die Leute, die finden, ein Labrador ist toll, aber hellblond, schwarz, braun, das ist irgendwie langweilig, wenn es die auch in gefleckt gibt. Die wissen, oder in silbergrau.
Und dann das ist halt
Etikettenschwindel.
Dann,
Für mich ist das Etikettenschwindel.
Ja.
So, und wenn ich jetzt jetzt Labrador-Besitzer bin, also mir ein Labrador-Welpe hole, Arbeitslinie vielleicht aus Deutschland oder vom Jäger oder sonst wie würdest du da mit der Erziehung anfangen? Also was wären so die wichtigsten Elemente in der Welpenerziehung eines Labradors aus der heutigen Zuchtsituation heraus oder mit den heutigen Problemen, die sie haben?
Ich bringe ihn möglichst früh in die Situationen, in denen er später leben soll und an die er sich anpassen soll. Und dann zeige ich ihm, wie die Welt funktioniert. Ein Bällebad gehört nicht dazu. Mhm. Weil ich bin jetzt schon wirklich seit vielen Jahren, seit 60 Jahren mit Hunden unterwegs. Und mir ist es im Alltag noch nie passiert, dass ich mit meinem Hund unterwegs bin und zack, ums Eck rum steht ein Bällebad. Der Hund ist völlig ratlos, wie man mit diesem Bällebad umgehen soll, weil ich das nicht rechtzeitig mit ihm geübt habe. Mhm. Ich bringe meinen Hund in die Situationen, die für mich wichtig sind, unterstütze ihn da, wo er unsicher ist und hemme ihn da, wo es unangenehm, lästig oder gefährlich wird.
Ja. Mhm. Ach, schön zusammengefasst, ja.
Das ist, Hundeerziehung ist nicht schwierig. Wenn das so kompliziert wäre, hätten unsere Vorfahren sich nicht die Mühe gemacht, vor 30.000 Jahren halbzahme, wolfsähnliche Köter in ihr Lager zu lassen. Und,
das denke ich auch immer.
Das nächste sind Welpengruppen. Die kann man so führen, dass der Hund was lernt. Und man kann aber auch die so gestalten, dass der Welpe schon zu quietschen anfängt im Auto, wenn man von der Hauptstraße abbiegt und er den Schotter fühlt und spürt unter den Rädern. Und dann weiß er, wenn er Artgenossen sieht, da wird gespielt, da wird er drauf hinrennen. Mhm. Später will ich dann von demselben Hund, dass er Artgenossen weitgehend ignoriert und sich auf mich konzentriert. Mhm. Wenn ich aber in der Welpengruppe den Leuten erkläre, wir üben jetzt heute, dass der Hund nicht zu den Artgenossen rennt, sondern sich mit mir beschäftigt, das wollen wir nicht, der soll ja spielen.
Ja.
Also ich muss einfach wissen, ganz klar, bei jedem Hund, nicht nur beim Labrador, was will ich später von dem Hund? In welchem Lebensraum soll der Hund klarkommen?
Ja.
Muss er öffentliche Verkehrsmittel fahren lernen? Mhm. Muss er Auto fahren lernen? Habe ich viel Besuch?
Ruhig bleiben.
Menschenfreundlich werden?
Genau.
Muss er lernen, alleine zu bleiben? Mhm. Solche Sachen sind wichtig. Der muss mit 4 Monaten noch nicht mantrailen.
Nein.
Und auch ja nicht unbedingt irgendwelche Tricks wie jetzt eben diese Grundkommandos, Sitz, Platz oder sonst was können.
Platz schon.
Habe ich auch immer.
Platz.
Also ein Platz, kommt ja drauf an, wann brauchst du das, ne? Also immer. Ich finde es okay, wenn der Hund sich einfach hinlegen kann und auf die Decke liegen kann.
Nein, ich will das auch im Alltag.
Ein Platzkommando einfordere oder nicht, das muss ich mit 4 Monaten noch nicht durchsetzen. Doch. Also das kann ich auch zum Beispiel später machen, wenn ich es halt noch nicht
brauche. Nee, ich mache das mit 4 Monaten, da geht es leichter. Gerade beim Labrador.
Das stimmt allerdings, das Durchsetzen geht auch leichter, ja.
Wenn er irgendwas fressen will, wo ich genau weiß, das kotzt er mir nachher auf den Teppich. Und ich kann in jedem Moment sagen, Platz, und er legt sich hin und ich kann zu ihm hingehen und ihm dann sagen, jetzt komm mitnehmen an die Leine. Also dieses Platz als Stoppkommando finde ich gerade bei den Retrievern. Ich würde das jetzt nicht von einem Windhund verlangen, der macht das eh nicht.
Nein, aber am Terrier.
Am Terrier würde ich es auch nicht machen, aber gerade bei einem Labrador, warum denn nicht? Warum denn nicht? Und Kangal macht es auch nicht.
Nein.
Aber,
und der Punkt ist aber, den du sagst, also dann sind wir aber eben auch schon bei 4 Monaten bei dem verbindlichen Platz machen. Ne? Also ich bringe denen das halt vielleicht nett bei und dann bin ich aber auch schon gleich beim Durchsetzen. Mhm. Und das fällt ja den meisten schwer, sich beim 4 Monate alten Welpen durchzusetzen. Mhm. Und dann wird das halt immer wie so ein Trick halt aufgebaut. Also immer mit Futter gearbeitet, mit Klicker und so weiter und so fort.
Zum Aufbauen
und da sage ich, das braucht ihr jetzt. Also ja, zum Aufbauen, aber eben nicht dann irgendwie ein Jahr lang durchgängig machen oder so, ne? Mit Klicker da oder mit immer Futterbelohnung beim Platz machen. Irgendwann wird das so selbstverständlich, dass der Hund sich hinlegt. Und da denke ich halt, so viele sind halt so auf diese Kommandos so eingeschossen, den Hund also solche Tricks beizubringen. Oder für mich ist ein Kommando, da habe ich dann immer die Verbindlichkeit auch dabei.
Ja, klar.
So, und da muss man dann gucken, ob man, also da führen wir ja die Hunde halt auch hin, dass sie das umsetzen können. Also Tricks, die oder so Sachen, die ursprünglich mal als Trick beigebracht wurden, wie ein Sitz oder Platz, das dann als ein verbindliches und zuverlässiges Kommando umsetzen zu können. Richtig. Dann auch. Aber da müssen wir unsere Hunde halt trainieren.
Aber ich find's gut, dass man es schon mit 4...
Wenn der Hund das Kommando Platz begriffen hat, dass er sich da hinlegen muss, und zwar sofort, auch aus dem Rennen raus, und wenn ich dann sehe, der Hund hat den Sinn des Ganzen begriffen, und der legt sich nicht mehr hin, sondern bleibt stehen, weil er jetzt 7 Jahre alt ist, da bin ich damit zufrieden.
Ja.
Weil der Sinn ist ja, dass er nicht weiterläuft.
Genau.
Dass er mit dem aufhört, was er gerade vorhat. Und dann ist es mir doch scheißegal, ob er sich hinlegt oder stehen bleibt oder sich hinsetzt. Hauptsache, er hört auf, orientiert sich zurück zu mir und bleibt an Ort und Stelle. Auf die Weise ist ein wunderschöner Rhodesian Ridgeback zu Tode gekommen. Der Besitzer hat gemeint, das muss mein Hund nicht können. Es reicht, wenn er kommt. Er war auf der anderen Seite einer kleinen Straße. Es kam ein Auto und er konnte seinem Hund nicht sagen, bleib genau dort, wo du bist. Mhm. Der Hund kam dann zu ihm und ist dann ins Auto gelaufen. Also das,
ja. Und das sagen wir, also es ist bei uns auch in unseren Anti-Jagd-Workshops, wir arbeiten zum Beispiel im Anti-Jagd-Bereich gar nicht mit Rückruf, sondern wirklich nur mit Stopp, Stopp und Platz. Stopp. Also weil das ist, reicht vollkommen aus, jegliche Handlung unterbrechen, genau wie du sagst, um auch den Hund aus, also gedanklich aus Handlung auch rauszuholen. Da brauchst du gar keinen Rückruf ankonditionieren. Ne? Ja. Also natürlich schon dann irgendwann ist es schön, wenn sie das können. Aber in den, also gerade in den als erste Strategie für Anti-Jagd-Training, da geht das gar nicht um Rückruf. Also kommen viele Kunden immer zu uns in den Workshop und denken, wir üben jetzt Rückruf mit den Hunden. Das machen wir aber gar nicht. So, nee, also nicht im Workshop zumindest.
Genau. Ja, ganz normal.
Also für den Labrador-Welpen, also schon frühzeitig den Sachen beibringen, wie also unterschiedliche Orte, das Zusammenleben mit dir zeigen, je nachdem, was man so braucht halt auch mit seinem Hund zusammen oder wie man halt auch lebt, muss dein Hund Straßenbahn fahren lernen, ist dein Hund ein Bürohund, dann eben dort das Chillen lernen. Und Zuverlässigkeit kann man den Hunden schon sehr früh beibringen, dass sie also wirklich, und gerade der Labrador, wenn er dann auch ein Will-to-Please hat ja nicht mehr jeder Labrador. Wenn er den Will-to-Please hat, führen die das halt wirklich kooperativ gerne aus. Auch, ne? Also das kann ich auch bestätigen, hat mein Labrador auch. Der hat super, super gerne mit mir zusammengearbeitet. Ne? Also das hat den intrinsisch belohnt einfach.
Ja, was ich noch machen würde, gerade beim Labrador-Welpen, ist aber ganz schwierig, weil er neigt dazu, alle Menschen toll zu finden.
Oh ja, oh Gott.
Und da würde ich jetzt... Ich habe meinem Appenzeller beigebracht, alle Menschen toll zu finden. Der Besitzer hatte eine Gaststätte.
Ach so.
Ja. Und da habe ich gesagt, lass deinen Welpen hungrig zu den Menschen und alle sollen ihn füttern und streicheln. Egal mit was, einmal pro Woche lernt er Menschen positiv zu verknüpfen. Das würde ich mit dem Labrador jetzt nicht machen. Dem würde ich beibringen, erstmal fremde Menschen wahrzunehmen, aber weitgehend zu ignorieren. Der muss nicht zu jedem hin, außer er zeigt atypisch misstrauisches Verhalten. Aber wenn er sich normal labradormäßig verhält, würde ich ihm beibringen, du, die anderen Menschen sind, haben dich nicht zu interessieren. Dass der nicht zu einem aufdringlichen, distanzlosen Bettler wird, der Streicheleinheiten und Futter von fremden Leuten einfordert. Das ist halt schwierig, weil die als Welpen schon extrem niedlich sind.
Und da muss man genau die Umwelt auch ein bisschen erziehen, also die Menschen erziehen. Ich habe meinen Labby, als der ein Jahr alt war, tatsächlich mit Maulkorb laufen lassen, weil der eben so viel angefasst wurde, ungefragt von, ich habe damals in der Stadt gewohnt und der wurde ungefragt von fremden Menschen einfach angegrapscht, weil die halt so süß sind. Ne? Und der Maulkorb war tatsächlich ein bisschen abschreckend, dass wir einfach mehr Raum hatten dann auch, Das ist verrückt, oder?
Man kann ihn auch mit irgendwas Übelriechenden am Kopf einschmieren.
Genau, also das sind so Sachen, da darf man auch Strategien für sich entwickeln. Und wenn ich mir heute einen Labrador wiederholen würde, ich würde den wirklich auch von Fremden gar nicht mehr anfassen lassen. Also zumindest nicht auf der Straße, weil mein Labby lief halt von Anfang an auch ohne Leine. Der hat einen sehr starken Will-to-Please, also auch schon im Welpenalter lief der in der Stadt ohne Leine mit mir mit. Aber der ist eben auch zu jedem Menschen hin, bei jedem Menschen den Kopf in die Einkaufstüte gesteckt. Ne? Die Leute finden das halt niedlich und freuen sich darüber. Dadurch bekommt er halt die Bestätigung und das war wirklich sehr nervig. Also das hat dann so mit einem Jahr war das dann
Das ist halt auch so eine Retriever-Schwäche.
Genau, dieses Überfreundliche.
Und da dann ein bisschen dagegen arbeiten.
Ja, genau. Überfreundlichkeit. Also ich finde auch gerade beim Labrador-Welpengruppe, die soziale Interaktion und Kommunikation, das müssen die gar nicht üben. Die müssen eben genau das Gegenteil üben, das nichts tun und das auszuhalten, dass zum Beispiel andere spielen und sie vielleicht mal nicht mitspielen können. Also wir arbeiten da ganz viel in den Welpengruppen,
dass wir
die wirklich auch festhalten.
Und
die Steadiness mit denen üben auch, ne? Genau, weil sie nicht mehr alle steady sind, leider.
Nicht kennen. Oder verlernt haben.
Oder nie lernen durften.
Eine weitere Frage hätte ich gern an dich, lieber Gerd, und zwar die gesundheitlichen Veränderungen eines Labradors. Also gibt es da welche bei der Rasse?
Ja.
Ganze Palette.
Wo
fängt man an, also, wo hört man auf?
Viele kommen allerdings nicht nur durch die Zucht, sondern auch durch die Haltung. Wenn ich den schon als Welpe immer mit leichtem Übergewicht hochziehe, dass das dann irgendwann auf die Gelenke geht, auf die Bänder, ist eigentlich logisch. Und es gibt, aber ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich schon durchgeforscht wurde, es gibt aber eine Vermutung, dass neben genetischer Disposition auch permanentes Übergewicht, nicht nur Diabetes, sondern auch Krebs begünstigen würde. Hm. Ob da in der Richtung weiter geforscht wird, weiß ich nicht. Aber das sind so, ja, die allgemeine Gesundheit. Weißt du, wenn du früher der Jäger, der bildet so einen Hund 3 Jahre aus, da hat er keine Lust, dass er nach 3 Jahren schon wieder von vorne anfangen muss, weil mit 6 Jahren der Hund krank ist und nicht mehr einsatzfähig. Da hat man natürlich schon geschaut, dass man mit möglichst gesunden Tieren züchtet. Gerne auch mal einen 10-, 11-jährigen Deckrüden nimmt, der noch nie krank war, um diese Vitalität weiterzugeben. Und heute wird ja mit 2-, 3-jährigen Hunden gezüchtet. Wenn der dann mit 6 Jahren krank ist, hat er sich in der Zwischenzeit ja schon mehrfach vermehrt gehabt.
Mhm. Und, das ist wirklich ein ganz großes Problem.
Du hast natürlich durch die unsere Haltungsbedingungen, dass die Hunde alle ein bisschen leicht gerne ein bisschen zu fett sind. Diese Probleme, Herz-Kreislauf, dann hast du eine Krebsanfälligkeit in manchen Linien drin. Interessanterweise die jagdlichen Linien, die es noch gibt, die Arbeitslinien, scheinen mir noch gesünder zu sein. Und ansonsten treten, was bei allen Massenzuchten und Moderassen auftritt, die üblichen Sachen noch zusätzlich.
Epilepsie. Die ganzen Erbkrankheiten, die so kommen.
Verschiedene Erbkrankheiten und so weiter.
Genau. Ja. EDHD.
Ja, das sowieso, diese Gelenksgeschichten. Und die kann man, ED und HD kann man wirklich begünstigen durch Überfütterung.
Ja. Und das ist ein guter Hinweis, der Labrador neigt ja zum sehr starken Verfressensein. Mhm. Also ich habe immer gesagt, also für mich ist wirklich einmal Labrador, nie wieder Labrador, weil ich das wirklich unterschätzt habe, dieses krasse Fressverhalten von denen.
Also ja, das ist typisch für alle Hunde, die in Kälte und Nässe arbeiten. Das machen alle Meutehunde, das machen die ganzen Spaniels. Mhm. Und alle Retriever, weil die mussten einfach an so einem Jagdtag Mörder arbeiten, haben dann gleich 2-3 Kilo verloren und mussten sich das wieder anfressen. Und während der Nicht-Jagdzeit hat man sie einfach sparsamer gefüttert. Da hatten die kein Problem damit.
Und das ist ja heute nicht so. Die haben ja schon ein Problem damit, wenn die wenig kriegen, dann suchen die sich draußen Sachen oder dass sie auch so alles so eben diese Schnelle runterschlingen und auch so Sachen, die man eigentlich nicht essen kann, wie, also einer hat ja zum Beispiel Füllerpatronen gefressen oder auch Dosen dann aufgebissen und das Metall gefressen.
Auch da würde ich sagen, mit solchen Extremfressern, die Sachen fressen, die nicht essbar sind, züchtet man nicht.
Ja, genau. Ja,
wäre schön. Da macht man den Maulkorb drauf, schaut, dass sie nur noch ihr Futter fressen, bringt sie zur Ausstellung und dann wird mit denen weitergezüchtet. Also das ist ja krankhaft. Und da bist du dann als Besitzer wirklich am Arsch. Und wenn du dann so, ich habe auch einen erlebt, das war schon irgendwie lustig, aber war auch irgendwie eklig. Es war ein kleiner Welpe und es ging eigentlich nur um den allgemeinen Umgang, Orientierung, auch ohne Leine auf dem freien Feld. Ich war in so einer kleinen Stadt und da hat wirklich irgendein Mensch hinter die Friedhofsmauer geschissen. Und dieser Welpe hat das gewittert durch einen Windstoß, ist dahin gerannt. Der hat nicht mal angehalten, der hat aus dem Lauf raus sofort gefressen und das Klopapier gleich mit oder die Serviette. Mhm. Aber das waren.
Das kenne ich auch.
2 Sekunden.
Das kenne ich auch genauso. Genauso auf dem Friedhof.
Ja. Ja. 2 Sekunden. Ich weiß auch nicht, was das für Menschen sind, die hinter Friedhofsmauern scheißen.
Ja. Und,
Genau. Aber es war halt beeindruckend. Der Hund ist nicht hingerannt, hat geschnüffelt, was das ist, sondern du hattest keine Chance einzugreifen. Der Welpe hoppelt fröhlich durchs Gras. Du denkst dir nichts Böses. Und auf einmal siehst du, wie die Augen so richtig... Und dann hat er schon geschluckt gehabt. Mhm. Das ist ein bisschen...
Und das ist das große Problem, was Hunde halt ja vor allem noch in der Stadt mit den Labbys haben, dass die eben einfach alles auch direkt runterschlucken, ne? Ohne zu differenzieren, also ohne daran zu schnüffeln und zu abzuschecken, ist das erstmal nicht erstmal genießbar.
Das ist ein Zuchtproblem, das ist auch durch Erziehung nur sehr schwer. Ich sehe da immer dieses Anti-Giftköder-Training. Mhm. Das kann ich mit einem Hund machen, der eine ganz andere Genetik hat. Mhm. Ich kenne Hunde, denen kannst du keine Tabletten ins Futter mischen. Die merken das.
Ja, genau.
Labrador, und da kannst du die Tablette in eine Zeitung einwickeln, dann frisst er sie mit Santa Zeitung.
Ja, genau.
Das ist halt einfach und das ist
ja, ist so, ist wirklich, habe ich selbst alles erlebt, also es, das war wirklich, also schon auch sehr anstrengend, ne, als Labrador-Besitzerin, also ich habe immer, wenn ich auch zu Freunden zu Besuch gegangen bin, ich habe immer gefragt, habt ihr alles schokosicher gemacht? Kann ich den hier laufen lassen oder muss ich ihn an der Leine halten, ne? Also, dass die alles Essbare hochstellen, alles, was, der hatte auch mal, weiß ich, einen Trockenfuttersack, hat er dann da 5-Kilo-Sack aufgefressen und solche verrückten Geschichten. Waschpulver gegessen. Also wirklich,
ich kenne einen, der hat ein Nutella-Glas gefressen.
Ja, habe ich
Inhalt.
Auch.
Also, nicht den Inhalt, das Glas.
Das Glas, ja, auch alles erlebt schon. Das hat dass auch Labrador-Welpen schon operiert werden müssen, weil sie eben Glas oder Metall oder was auch immer
runtergeschluckt haben. Da waren noch Reste von Nutella dran. Der hat das vom Küchentisch runtergehauen und hat dann gierig in Sekundenschnelle die Scherben inhaliert.
Ja, wow. Wahnsinn.
Und dann bekam er Sauerkraut mit Leberwurstbrühe. Das hat er genauso hinterher gefressen. Der Tierarzt hat ihm eine Kotzspritze gegeben, hat alles ausgekotzt, keinerlei Probleme. 2 Tage später musste ich ihn retten, da wollte er ein Küchenmesser schlucken, weil da noch Butter drauf war.
Ja, genau dieses, ja. Also genau, das war bei mir auch. Also der hat auch ganz oft Verletzungen im Maulbereich gehabt, weil er dadurch ihm scharfkantige Sachen einfach ins Maul genommen hat. Also als Labrador-Besitzer, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn du einen Labrador oder auch einen Doodle, verfressenen Hund zu Hause hast, bitte hab immer ein Glas Sauerkraut bei dir im Schrank stehen. Also das war so die Standardausstattung schlechthin für Labrador-Besitzer. Meiner hat das auch so gefressen, ich musste das gar nicht abwaschen oder irgendwelche Leberwurst dran machen. Ich konnte ihm das so einen Napf knallen, das fand er lecker. Also das Sauerkraut hat er sich gefreut und war wirklich 14 Jahre lang oder 13,5 Jahre lang Standardausstattung bei mir, immer ein Glas Sauerkraut, auch wenn ich unterwegs war. Ich hatte das immer mit dabei. Es ist einfach so, ja, verrückt mit dem Kleinen. Labrador. Aber trotzdem auch tolle Hunde. Ich mag die auch sehr gerne.
Ich habe deswegen keinen, weil distanzlos und verfressen bin ich selber.
Ja. Doppelpack ist nicht gut, genau.
Genau. Ja, also sie sind trotzdem echt tolle Hunde und macht wirklich Freude mit denen. Man muss halt eben zuchtbedingt, sie sind halt jetzt heutzutage ein bisschen anders, als sie ursprünglich mal waren und sich damit einfach auseinandersetzen und gucken.
Und sich wie Zeit man lassen bei der Suche. Einen guten Züchter erkenne ich nicht daran. Einen guten Züchter erkenne ich nicht daran, dass er tolle Bällebäder und Spielzimmer für seine Welpen einrichtet, sondern ich schaue, was der bis jetzt gezüchtet hat. Wenn der schon paar Würfe gemacht hat und dann gucke ich, wie die so geworden sind, da muss man nicht mehr hinfahren, da kann ja die Leute fragen per Internet. Wenn die alle in unterschiedlichsten Lebenssituationen leben und alle überwiegend zufrieden sind, dann ist das für mich ein guter Züchter. Der muss mir nicht mal sympathisch sein. Den sehe ich nachher nicht wieder. Ich will, dass der gute Hunde züchtet. Wenn das irgendein missmutiger Jäger ist, aber alle möglichen Leute, die bei ihm schon Hunde gekauft haben, super zufrieden sind, dann würde ich mir da auch einen Hund holen.
Ja. Wenn er seine Arbeit gut macht, ne, mit der Zucht, dann warum nicht? Ja. Finde ich auch. So. Gut, okay, dann würde ich sagen, also ich habe keine weiteren Fragen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Yvonne.
Nee, also super interessant. Ja. Finde ich echt spannend, mal über die Rasse auch zu sprechen. Und ja, über die Probleme, die sie heutzutage auch teilweise ja wirklich akut auch haben und wo das herkommt und wie man da ein bisschen mit umgeht, das war jetzt schon wirklich sehr interessant. Und wir hoffen natürlich auch, dass dir das auch sehr viel Input und sehr viel Gedankenanregung gegeben hat, dich mit deinem eigenen Hund zu Hause mal auseinanderzusetzen, mit der Rasse auseinanderzusetzen. Und falls du Fragen hast, schreib uns sehr gerne eine Nachricht an hundsfaller@gmail.com oder bei Instagram.
Ich habe noch eine Anmerkung, fällt mir gerade ein, auch als Überleitung zum nächsten Thema.
Ja.
Dadurch, dass der Labrador so bekannt ist, werden gerade über Tierschutzorganisationen Labrador-Mischlinge vermittelt. Leute, es gibt keine Labrador-Mischlinge. Es ist einer der wenigen Hunde, die sich überhaupt nicht zum Leben auf der Straße eignen. Und in den Ländern, aus denen diese Hunde herkommen, gibt es vereinzelt auch Labradoren, vorwiegend in den großen Städten. Die sind für teures Geld angeschafft worden und laufen nicht auf der Straße rum und mischen sich nicht mit sich Straßenhunden. Oder sie werden dort gezüchtet, um sie reinrassig zu vermehren und sie in den Westen zu verkaufen. Aber sie werden sich in den seltensten Fällen werden Labradore mit irgendwas vermischt. Und die meisten dieser sogenannten Labrador-Mischlinge sind schlichtweg Hunde mit Schlappohren.
Und schwarz.
Die dann schwarz oder gelb sind. Und aus Gegenden kommen, wo es gar keine Labradore gibt. Und die Leute sind dann halt furchtbar enttäuscht, dass Labrador-typisches Verhalten auch nicht auftritt. Weil es nämlich gar kein Labrador ist und auch kein Labrador-Mischling. Habe ich ganz häufig. Im Schlimmsten.
Ja, habe ich auch immer wieder. Gerade, also das ist einfach nur die Fellfarbe oder wie du sagst, die Schlappohren und zack, ist das ein Labrador-Mischling.
Und sein Wurfbruder ist schwarz-weiß, der ist dann ein Border Collie-Mischling.
Ja, genau.
Ja. Gut, das war ja noch meine Anmerkung.
Ja, eine schöne Ergänzung, schön, echt gut, ja. Richtig. Schöne Überleitung auch, denn in der nächsten Folge sprechen wir nämlich über den Tierschutzhund, vor allem jetzt natürlich über den rumänischen Tierschutzhund und welche Probleme es unter Umständen in Deutschland mit ihnen gibt.
Alles klar, dann wünschen wir euch eine schöne Woche und werden jetzt in der nächsten Folge den Gerd wieder haben und mit ihm über das Thema, was gerade die Yvonne angesprochen hat, nochmal sprechen. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Freut euch auf nächste Woche und wir wünschen euch allen eine gute Woche. Und ich würde sagen, Gerd, bis nächste Woche.
Tschüssi.
Tschüss.